Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Internet vergisst nichts, heißt es so schön. Aber dieser Satz stimmt nicht für Internetkunst. Die leidet nämlich unter begrenzter Haltbarkeit. Und weil das so ist, weil Netzkunst eine so fluide Kunstform ist, hat sich ein Kuratorenteam daran gemacht, 100 Arbeiten aus 4 Jahrzehnten auszuwählen und auf einer Webseite zu versammeln und sie so vor dem Vergessen zu bewahren. Ein Netzkunstkanon also. Net Art Anthology, so heißt dieses Projekt. Seit 3 Jahren erscheint hier Woche für Woche eine neue Arbeit mit Informationen zu Künstlern, Entstehungszeit und Umständen. Und jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Ich habe vor der Sendung mit Annika Meyer darüber gesprochen, was uns dieser Kanon über die Netzkunst verrät. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und beschäftigt sich intensiv mit solchen Fragen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
NetArt Anthology, Frau Meyer, 100 Werke von vermutlich Tausenden aus 4 Jahrzehnten. Es beginnt im Jahr 1984 mit einem cyberfeministischen Manifest und endet derzeit, soweit ich das sehe, mit 12 Gegenständen aus dem 3D-Drucker nachgebaute Modelle von Kunstwerken, die die Terrorgruppe ISIS zerstört hat. Haben Sie das Gefühl, dass mit den ausgewählten Werken hier der Besucher einen repräsentativen Überblick bekommt über das, was im Bereich der Netzkunst in den vergangenen 4 Jahrzehnten entstanden ist?
Auf jeden Fall. Also das ist ein repräsentativer Kanon, würde ich sagen. Und was der Kanon sehr schön zeigt, also er beginnt ja, wie Sie sagten, im Jahr 1984 und endet mit Kapitel 5 im Jahr 2016. Und er zeigt eben, wie sich Netzkunst mit der Technologie weiterentwickelt hat. Also von frühen Netzwerkkulturen und dem frühen Internet. Dann von 1999 bis 2004 waren Blogs sehr präsent. Dann ging es wieder mit der frühen Post-Internet-Art und der Post-Internet-Art in den Museumsraum. Dann kamen die sozialen Medien.
Kann man sagen, dass Netzkunst sich am Anfang vielleicht noch mehr mit den Möglichkeiten des Internets selber beschäftigt hat und später dann, als das Internet auch kommerzialisierter benutzt wurde, diese Neugierde einem eher kritischen Blick gewichen ist?
Genau, also früher war es eben so, dass das Netz auch Anlass war für Künstler, sich mit digitalen Medien zu befassen. Es war einfach und billig. Kunst konnte weltweit verbreitet werden. Sie brauchten plötzlich keine Galerien und Museen mehr. Und man dachte eben, die Kunst könne demokratisiert werden oder der Kunstbetrieb könnte demokratisiert werden. Es brauchte nämlich keine Gatekeeper und Kuratoren mehr und auch keine Kritiker. Man konnte seine Arbeit im Netz produzieren und genau dort mit anderen Künstlern und Interessierten teilen. Das war so eine große Utopie. Irgendwann merkte man, so leicht funktioniert das nicht. Und vielleicht auch, weil Netzkunst nicht so leicht verkäuflich ist. Also man hat kein Kunstwerk, an das man so richtig ein Preisschild hängen kann, dass sich dann Sammler, wie man immer so schön sagt, ins Wohnzimmer über die Couch hängen können. Und dann, als die großen Internetkonzerne kamen, wurde eben sehr schnell deutlich, dass das Netz nicht die große Freiheit brachte.
Sie haben jetzt schon ein paar Themen genannt, die in diesem Kanon verhandelt werden. Vielleicht sagen wir mal kurz, wie das aussieht auf der Seite. Ich habe mir das kurz mal angeschaut, das sieht so ein bisschen aus, als wären so ein paar Polaroids aus den 80ern zusammengetan, auf die man immer so raufklicken kann und dann gibt es halt immer so weiterführende Informationen.
Das haben Sie jetzt sehr schön beschrieben. Genau, man besucht dann eine Website und dann ist es ein chronologischer Aufbau unterteilt in Kapitel, ist die Geschichte der Netzkunst, funktioniert sehr stark wie ein Tumblr, so ein, der aufgebaut ist wie ein Magazin, dass man eben verschiedene Fenster ansehen kann und dann kann man lesen, was sich dann da verbirgt und dann klickt man drauf.
Aber ist das so einfach, Sachen aus den 80er Jahren jetzt noch sichtbar zu machen? War das leicht für die Kuratoren? Weil inzwischen ist ja das Problem auch, dass der technische Fortschritt für die technische Netzkunst ja letztlich eigentlich eher eine Gefahr ist, wenn wir uns an die Probleme erinnern, wie schnell sich Technik verändert, von Diskette zu Videokassette und so weiter.
Genau, das war ein bisschen schwieriger und interessanterweise gibt es eben, das ist ein Projekt von dem New Museum in New York. Interessanterweise läuft dort seit Ende Januar noch bis Mitte Mai eine Ausstellung. Die haben 16 Arbeiten ausgewählt und die Kuratoren haben eben auch gesagt, dass natürlich teilweise Arbeiten gar nicht gezeigt werden können oder Arbeiten auch gar nicht in diesem Kanon präsentiert werden können, weil man sie sich gar nicht mehr ansehen konnte, weil die Technik fehlt. In Berlin beispielsweise die Panke-Galerie, die hatte kürzlich auch eine Ausstellung Berlin-Zentrum der Netzkunst und die haben sehr viel Arbeit da hineingesteckt, ein paar Arbeiten tatsächlich auf sehr alten Geräten wieder zu zeigen. Und das zeigt vielleicht auch ein bisschen das Defizit oder erklärt, warum Netzkunst so selten im Museum präsent ist. Ist nicht so sexy, das im Museumsraum zu haben, weil man dann plötzlich sehr alte Rechner dafür braucht.
Jetzt sagen Sie also, digitale Kunst ist in den Museen, in Galerien nicht so oft zu sehen. Also findet man die vor allen Dingen dann eigentlich nur noch im Netz und dann aber auch nur, wenn jemand sich die Mühe macht, wie jetzt dieses Kollektiv, so ein Archiv anzulegen, weil sonst verschwindet das nach und nach.
Genau.
Oder wird nicht mehr auffindbar.
Genau so ist es leider. Also sobald es dann irgendein neues Browser-Plugin oder so ähnlich gibt, kann man sich im Zweifel die Arbeit nicht mehr ansehen. Aber auch das hat die NetArt Anthology sehr elegant gelöst. Wenn man nicht direkt auf die Arbeit durchklicken kann, weil einem etwas fehlt, gibt es meist Videodokumentationen von den Arbeiten oder sehr viele Screenshots.
Was für Themen beschäftigen denn die Netzkünstler heute?
Also das Interessante ist ja, dass Künstler dort sind, wo sich ihr Publikum aufhält. Also Netzkünstler sind heute meist in den sozialen Medien unterwegs, weil das ist der Ort, wo ihr Publikum ist. Also beispielsweise auf Instagram, das ist momentan wahrscheinlich die Nummer 1 Plattform, wenn es darum geht, Kunst im Netz zu zeigen, weil das kennen wir, glaube ich, alle. Wer geht tatsächlich heute noch aktiv auf Webseiten? Also wir bewegen uns doch meist in den sozialen Medien und Künstler befassen sich mit den Themen, die durch die sozialen Medien relevant geworden sind. Beispielsweise weibliche Künstlerinnen beschäftigen sich mit Schönheitsidealen und den Diskussionen um Schönheitsideale in den sozialen Medien oder beispielsweise um die weibliche Selbstdarstellung in den sozialen Medien.
Jetzt ist ja, Sie haben gesagt, also man guckt dann gar nicht mehr auf Webseiten, sondern findet die Kunst in den sozialen Medien. Also könnte man sagen, dass durch die sozialen Medien eigentlich die Netzkunst mehr Leute erreicht?
Ja. Auf jeden Fall. Wenn man sich junge Netzkünstlerinnen ansieht, die haben oft Follower zwischen 250.000 und Petra Collins, die kanadische Fotografin, ist inzwischen bei fast 1 Million Follower. Also das Publikum ist plötzlich viel, viel größer. Und manchmal weiß das Publikum vielleicht gar nicht, dass es Kunst ist, was sie da zu sehen bekommen. So war das beispielsweise bei der Performance der Künstlerin Amalia Ullmann. Die hat im Jahr 2014 eine Performance gemacht und sie hatte das nicht als Performance angekündigt, sondern sie hat vorgetäuscht, dass sie eine persönliche Entwicklung durchmacht. Und zwar war ihre Geschichte, dass sie von der amerikanischen Vorstadt in eine Großstadt gezogen ist und sie dort einen Mann kennengelernt hat, der dann zu ihrem Sugar Daddy wurde und der ihr eine Schönheitsoperation ermöglicht hat. Und sie ließ sich dann von diesem Mann aushalten und irgendwann kam der Zusammenbruch und dann das Happy End bei Avocado Toast und Yoga. Genau, das war die Geschichte und sie hatte eben an keiner Stelle gesagt, dass das jetzt eine künstlerische Arbeit ist. Und als sie das dann, ich glaube, es waren nach 4 oder 5 Monaten, hat sie dann eben gesagt, ja, das war eine Performance. Dann waren einige Leute doch erzürnt, weil sie das Gefühl hatten, sie seien an der Nase herumgeführt worden.
Jetzt muss ich doch nochmal fragen, wenn sich sozusagen die Kunst, die Netzkunst eher in die sozialen Medien verlagert, dann wird sie aber eigentlich auch nochmal eine Spur flüchtiger als vorher, wenn ich so eine stehende, feste Webpage habe, weil sie dann irgendwo in der Timeline verschwindet, oder?
Genau, vor allem jetzt mit den Instagram-Stories. Das ist ein Format, da kann man Videos, also kurze Videos von 15 Sekunden und Fotos teilen und diese Inhalte verschwinden nach 24 Stunden wieder aus Instagram. Man kann das archivieren, aber im Grunde verschwindet das wieder. Wenn jetzt also ein Künstler dort eine Performance macht oder das ein Teil der Performance ist oder vielleicht ein Instagram Live, also dass ein Künstler für einen bestimmten Zeitraum, das können 5 Minuten oder 1 Stunde sein, eine Live-Performance macht, ist das dann weg, wenn man das nicht beispielsweise auf YouTube hochlädt oder auf die eigene Website.
Und finden sich solche Arbeiten auch in der NetArt Anthology?
Das geht bis zum Jahr 2016 und da sind auch Arbeiten von Amalia Ullmann dabei, ja.
Vielen Dank, Annika Meyer.
Dankeschön.
Und das Netzkunstarchiv NetArt Anthology, erstellt von den Bewahrern der digitalen Netzkunst, dem Rhizome-Kuratorenteam. Dieses Archiv mit 100 Arbeiten aus 4 Jahrzehnten, das finden Sie unter anthology.rhizome.org. Und für alle, die eher noch analog unterwegs sind, gibt es die Ausstellung in New York bis Ende Mai oder auch ein großes Buch, The Art Happens Here, NetArt Anthology, erscheint im April und hat 444 Seiten. Da sind dann viele, viele der vorgestellten Kunstwerke auch zu finden.